Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast. Heute wieder bei Lars Kunkel in der Altstadt im Pfarrhaus hier im S-Bibliotheks-Musikzimmer. Vielen Dank, dass ich kommen darf. Ja, mein Name ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Demel. Eher im Norden der Stadt, ihr wisst das.
Ja, hier aus dem sonnigen Süden grüßt Lars Kunkel, Pfarrer in der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt. Und Wolfgang ist heute mit dem Fahrrad gekommen.
So ist es.
Und kriegt jetzt erstmal ein Tässchen Kaffee, würde ich sagen. Ja. Ich kann ja hier nicht so auf dem Trockenen sitzen, das geht ja nicht.
Genau, ich habe schon Wasser getrunken für die, die jetzt sagen, Moment, Kaffee zählt beim Wasserhaushalt nicht.
Und die Schweißperlen auf der Stirn sind auch schon getrocknet.
Vielen Dank, genau. Ich musste kurz unter das Sauerstoffzelt, aber jetzt geht's wieder.
Das ist auch gut für Fahrer, mal ein bisschen Sport zu machen. Man kommt ja sonst so nix.
Genau, als Fahrer sollte man ruhig mal Fahrrad fahren. Das stimmt. Ja, nur letztes Jahr in meinem Sabbatical in Greifswald bin ich sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Mhm. Komischerweise bin ich hier gleich wieder bequemer geworden. Aber es tut nicht nur gut, sondern ich habe auch einfach das Gefühl, im Moment, heute ist es so ein bisschen drückend hier, tut es dann einfach auch der Umwelt gut.
Das tut der Umwelt gut. Mir also ich habe so ein bisschen gespaltenes Verhältnis, weil ich habe letztes Jahr einen großen Urlaub gemacht an der Loire entlang. War ganz schön.
An der Loire?
Ja, von Orléans bis zum Atlantik.
Französisch.
Ja, mais oui. Und so schön mit Zelt und Fahrrad hinterher, glaube ich, weiß ich nicht, 30 Mal andere mit dem Physiotherapeuten geht ungelohnt. Die haben alle gesagt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe mit 50 oder so, so eine Radtour zu machen. Man kann ja auch vorher trainieren. Also insofern bist du da ganz gut dabei, mal ein bisschen Sport im Alltag zu machen.
So weit ist es jetzt nun auch nicht. Wir haben ja schon mehrfach betont, dass nur wenige Kilometer zwischen unseren
Gemeinden. Das stimmt, das ist wirklich wahr.
Und wenn man jetzt hier durch den Sielpark fährt, also das ist ja auch wirklich schön.
Sehr schön, ja. Genau, Frankreich ist ja das Land der kulinarischen Erfüllungen. Jetzt frage ich mich, hast du denn ein schönes Rezept für Hering in Tomatensoße? Wie isst du es denn am liebsten?
Aus der Dose, genau. Nein, also ich habe tatsächlich selten so viele Rückmeldungen gekriegt zu einem Podcast wie auf die Hering in Tomatendose, die offensichtlich allen schon mal irgendwie sowas beschert hat. Das ist also offensichtlich jedem bekannt und ich habe ganz wertvolle Tipps gekriegt. Also einer hat mir zum Beispiel gesagt, probier's doch das nächste Mal mit Hering in Senfsoße. Die machen keine Tomatenflecken.
Aha, das ist ja ein toller Tipp. Okay.
Ja, und gestern, ich sage nicht zu viel, wenn meine Frau gestern Geburtstag hatte und da stand gestern Morgen eine Freundin der Familie vor der Tür und gab meiner Frau ein Geschenk ab, auf Distanz, und hatte da drin dann aber auch noch eine Dose Hering in Tomaten. Die wäre für mich. Und da stand also ganz großen Zettel drauf, für Wolfgang, neuer Versuch.
Okay, aber hat sie dir irgendwie gesagt, was man da jetzt noch verbessern könnte an der Öffnungstechnik?
Ich weiß ja, was man alles verbessern könnte. Also so ist das ja nicht.
Kann man Dosenöffner eigentlich nehmen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Kante rund um die Dose ist zu hoch.
Ne? So, Hammer vielleicht?
Hammer, ja. Das ist sicherlich viel spritzsicherer.
Und macht auch mehr Spaß.
Nee, manche haben auch gesagt, eigentlich kann man die Dose auch zulassen. Ich finde das gar nicht so lecker. Und ja, gab es auch. Und also der Bassist unserer Band, der meinte, als wir haben uns also jetzt tatsächlich mal zu einem Gespräch getroffen mit ein paar Bandmitgliedern, ob man nicht jetzt irgendwann auch mal wieder proben könnte.
Aha.
Bei der Gelegenheit musste der Proberaum auch mal wirklich dringend ausgesaugt und aufgeräumt werden. Und auf dem Rückweg, da sprach ich ihn dann auf den Podcast an und dann meinte er, Hering in Tomatensauce, das, gute Idee, das mache ich jetzt gleich zu Hause, mache ich mir eine Dose auf. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was ich heute Abend denn noch so zwischen die Kiemen kriege.
Zwischen die Kiemen, ist klar. Ja. Kann da bitte, nein, das geht nicht. Okay. Mhm. Man kann das auf dem Brot essen und schmeckt sehr gut mit Couscous übrigens, finde ich.
Mit Couscous?
Ja, kann man so einen Salat ausmachen.
Lecker. Mhm. Okay. Ja, also so viel zur herigen Tomatendose.
So, und gestern hast du frei gehabt.
Ja, gestern war Fronleichnam und ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erwähnt. Ich hatte früher im Kirchenkreis Herne, ich glaube, den hatten wir auch schon mal erwähnt, einen Kollegen, der zitierte gerne das Bonmot, Gott erhalte uns die katholischen Feiertage.
Stimmt, das hatten wir schon mal, genau. Das ist ganz schön und ich finde interessant, also ich muss wirklich sagen, viele evangelische Pfarrer machen an dem Tag wirklich frei. Wir sind aber eingeladen, eigentlich an den frohen Leichnamsprozessionen teilzunehmen.
Ja, und das ist ja eigentlich auch grundsätzlich eine nette Gelegenheit, mit anderen zusammenzukommen. Aber sag mal, Lars, weißt du eigentlich, worum es da wirklich geht?
Also, früher habe ich das überhaupt gar nicht verstanden. Ich will jetzt nicht die Verhornballung sagen auf dieses Wort, die wir früher so im Ruhrgebiet darauf hatten. Das hat irgendwas mit Frohen zu tun, ne? Also so froh, aber es hat mit fröhlich nichts zu tun.
Meinst du, du spielst auf Happy Kadaver?
Ja, ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht sagen.
Ich gelte ja als der, der immer das ausspricht, was du dann wieder gerade bist.
Nach Rollenverteilung. Ja, genau, das ist wirklich so. Aber es hat, glaube ich, mehr mit Fröhnen zu tun, nehme ich mal an. Also im Sinne von so Anbeten oder so, ne? Also da wird ja in einem Behältnis, Monstranz heißt das, wird eine Oblate aus unserer Sicht und der Leib Christi aus katholischer Sicht gezeigt. Und die Leute laufen da hinterher und es gibt einen Gottesdienst dazu. Und aus unserer evangelischen Sicht hat das eine etwas seltsame Anmutung vielleicht.
Ja, also es ist ja, soweit ich das weiß, eine geweihte Oblate, also beziehungsweise gewandelte Hostie. Das heißt, nach katholischer Vorstellung, ist das jetzt wirklich der Leib Christi, der da in einem, sagen wir mal, sehr verzierten Metallgestell oder einem großen Prunkgestell dann durch die Gegend getragen wird. Ne? Ich glaube, das hat was mit sozusagen Segen für das Land, für die Gegend oder so zu tun. Ist für mich als evangelischer Pfarrer, muss ich aber sagen, schon immer eine mehr als befremdliche Vorstellung gewesen. Also, wenn man es von der anderen Seite sieht, ist es ja eigentlich so, dass dann tatsächlich in der Vorstellung der geweihte Leib Christi, aber nicht Jesus im Grunde, sondern der Leib Christi als Oblate in der Gegend herumgetragen wird, so als ob man Jesus mal die Gegend zeigen wollte. Und ich weiß auch nicht, ob wirklich alle katholischen Schwestern und Brüder das jetzt so von diesem Inhalt her auch wirklich für voll nehmen. Also vielleicht doch, ich weiß es nicht. Man könnte sich, also liebe Podcast-Verfolgerinnen und Verfolger, ihr könnt euch da gerne zu äußern. Ne?
Also ich habe mal an einigen Prozessionen teilgenommen. Wir sind ja hier immerhin in der engen Nähe, auch zur katholischen Gemeinde. Und es sieht erstmal ein bisschen komisch aus für unsere Augen. Aber was ich zum Beispiel wirklich gut fand, war, das ist ja schon so ein Tag, wo viele einfach sagen, keine Ahnung, ich grille, ich schlafe, ich gucke Fernsehen, ich weiß noch sonst was. Aber
ich feiere den Geburtstag meiner Frau,
das darfst du ja auch.
Haben wir auch gegrillt.
Aber es ist ja eigentlich auch so ein bisschen tatsächlich den Glauben in die Stadt zu bringen. Also man geht öffentlich rum, die Leute staunen und wundern sich vielleicht erst ein bisschen und denken so, was ist mit denen los? Aber ich finde, es ist natürlich auch so ein Bekenntnis, finde ich, den Glauben und die Gegenwart Christi, die wir ja auch glauben, tatsächlich zu bezeugen, zu zeigen und zu sagen, es gibt uns hier als Christenheit in der Kurstadt und nicht nur irgendwie ein Eisboden und Bimmelbahn oder so. Also nichts gegen Eis und Bimmelbahn.
Ganz dünnes Eis.
Aber einfach so diesen Glauben auch zu leben, das fand ich immer ganz interessant, muss ich sagen.
Das finde ich an dieser Sache auch wirklich gut. Also, dass man Position bezieht, dass man Flagge zeigt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da ist für mich genau der Punkt, also oder die Grenze. Die Flagge kann für mich irgendwie nicht eine geweihte Hostie sein, sondern für mich, also das ist für mich wirklich drei Schritte weiter von dem, was Jesus damals beim Abendmahl mit seinen Jüngern da begonnen hat und eingesetzt hat als Erinnerung, dass man dann also tatsächlich die geweihte Hostie in der Gegend herumträgt, statt das Abendmahl miteinander zu feiern. Das tut man dann, glaube ich, auch, ne?
Oder? Bestimmt.
Ja, also mit Sicherheit. Fände es weit angemessener, wenn man dann ein Kreuz durch die Gegend tragen würde. Und damit man wirklich Flagge zeigt und auch das Kreuz symbolisiert den Segen Gottes für mich und eigentlich sogar weit besser als jetzt ein Teil des Abendmahls. Ne? Mhm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir ja sagen, dass genau da Ökumene ja auch nach wie vor ihr größtes Problem hat. Also im Abendmahl, im Abendmahlsverständnis. Ne? Von katholischer Seite aus findet diese Wandlung statt. Auch diese Oblate, die da präsentiert wird, ist und bleibt der Leib Christi. Und das ist bei uns ja nun nicht so.
Genau, also bei uns ist das ja irgendwie, Ich weiß nicht, bist du auch Lutheraner?
Ich bin Lutheraner.
Bei uns ist es ja ein bisschen kompliziert.
Ich habe ein bis ganz oben gespaltenes Bild.
Ich nämlich auch.
Wie es dann so heißt, weißer Mann reden mit gespaltener Zunge.
Genau. Bei uns ist es ja so ein bisschen schwierig. Bei den Reformierten ist es, glaube ich, noch am leichtesten, weil die einfach sagen, ja, das ist was, nicht einfach nur, oh, sondern es ist eine Erinnerung an das Mal, das Christus gefeiert hat. Bei uns ist ja ein bisschen mehr die Tendenz zu sagen, ist auch die Gegenwart Christi in der Oplate, nur eben nicht so verbleiben, sondern in dem Moment, wo du es gläubig empfängst eigentlich. Mhm. Und das hat nicht so was, was Element praktisch ist und bleibt. Das ist eine schwierige, sicherlich schwierig, sondern es kann so magisch werden, auch obwohl es so nicht gemeint ist, glaube ich. Was ich gut daran finde, ich habe öfter mal, war ich im Kloster in Meschede und einmal eben auch an Frohen Leichnam und da gibt es auch so folkloristische Sachen, die Umzüge und glaube so Kanonenschüsse waren dann auf dem Berg.
Donnerwetter.
Ja, genau, Donnerwetter. Ja. Aber diesen Gottesdienst fand ich sehr beeindruckend, weil eben wirklich diese Monstranz dann so geholt wird und da ist natürlich auch viel Weihrauch und die, also alle Priester und alle sind so ganz würdig, ja, und eben so ganz ehrenvoll, finde ich, um mit dem, was das Heilige ist, sozusagen. Und bei uns habe ich manchmal das Gefühl, in der evangelischen Kirche, also die Oblaten, die werden auch schon mal so ein bisschen lieblos aus der Packung, am besten noch aus der Plastiktüte, unter großem Gepolter auf die Patene geschickt. und dann sind die eben da und die sind, also ich finde manchmal so ein bisschen der respektvolle Umgang mit diesen Dingen oder zum Beispiel finde ich gut so beim katholischen Abendmahl, wenn dem Priester die Hände, wenn er sich die Hände wäscht zum Beispiel und so einfach diese Würdigkeit dieser Zeremonie damit nochmal sehr unterstreicht. Das finde ich schön.
Ja, das finde ich auch schön, das finde ich auch wichtig, auch wenn es mir manchmal beim Abendmahl auch schon wieder, also nicht nur jetzt katholisch-evangelisch, sondern auch bei vielen evangelischen Gottesdiensten zu gestelzt wird. Mhm. Also bei allem Respekt und bei aller Ehrfurcht, die man da auch haben soll. Mhm. Und so ist das doch auch etwas, was uns verbindet, was uns also im Grunde beim Abendmahl auch so verbindet, dass wir zeigen, wir feiern das miteinander, wir teilen unseren Glauben und wir stehen dafür auch ein. Also auch wenn das jetzt in der Kirche stattfindet, es ist ja trotzdem ein Akt, den alle miteinander da vollführen und der unseren Glauben immer wieder neu sozusagen unserem Glauben immer wieder neue Kraft gibt und so in Zurüstung. Und das ist ja auch eine fröhliche Sache. Also,
ja.
Und ich finde, das muss immer so ein bisschen was von beidem haben. Dass es also schon eine gewisse Ehrfurcht gibt, auch dieses Gefühl wirklich, es passiert jetzt hier was. Mhm. Und das ist auch wichtig. Und auf der anderen Seite, und das hat mit unserem Leben zu tun.
Mhm.
Und ist nicht nur etwas, was man sozusagen am Sonntag in der Kirche sozusagen mal kurz liturgisch macht und dann aber ansonsten mit dem Leben gar nichts zu tun.
Es gibt ja immer so Stimmen von Leuten, die sagen so, oh, das Abendmahl, dann dauert der Gottesdienst wieder so lange. Das ist blöd.
Hast du noch einen Kaffee.
Ja, klar. Früher durfte man auch
schon ganz nervös
nicht lachen beim Abend, also lachen die so immer lächeln nicht mal, da musste man das alles sehr ernst machen, so kennen das viele ältere Menschen ja noch. Heute ist das, glaube ich, ich finde es das wichtig, dass man mit einem Lächeln und mit einer gewissen Fröhlichkeit oder Heiterkeit vielleicht das Abendmahl feiert. Trotzdem ist es ja immer noch ein sehr symbolischer Akt, weil man ja nicht richtig ein richtiges Essen isst. Also Jesus hat ja Lamm und sowas alles gehabt. Und bei uns ist ja doch dieses kleine Blättchen da, dieses kleine Esspapier-Teilchen da und ein kleiner Schluck Saft eben. Das ist ja schon ein bisschen symbolisch.
Manchmal auch Wein.
Manchmal, ja, aber bei uns gibt es ja eigentlich nur noch
Saft.
Wir haben das so beschlossen bei uns.
Ja, auch.
Wegen der Kinder.
Wegen der Kinder und natürlich auch wegen der schon bestehenden Gefahr für Alkoholkranke. Ne?
Genau.
Also die man ja schon ein Stück weit da entweder unter große Verlegenheit setzt oder ausschließt.
Genau.
Und das möchten wir natürlich nicht.
Und wir haben ja, das ist eben auch der Hauptgrund dafür, dass wir das so gemacht haben, weil wirklich alle eingeladen sein sollen und nicht das Gefühl haben, sie müssten mit ihrem Unwohlsein entweder teilnehmen oder nicht teilnehmen oder so. Und ich finde bei den Kindern übrigens, da merkt man diese Heiligkeit ganz besonders. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind Schabernack damit getrieben hat oder so, sondern Kinder nehmen das, finde ich, mit großen Augen sozusagen entgegen, staunen, essen dann die Oblate und werden mal strahlen sehr viel Andacht aus im positiven Sinne.
Bei uns dürfen die auch im KU3, also in der dritten Klasse, wenn die Abendmahlsvermahnung sozusagen innerhalb, das hört sich gut an, also wenn die das Thema Abendmahl im Unterricht gehabt haben, dürfen die bei uns auch in Begleitung ihrer Eltern oder Paten am Abendmahl teilnehmen. Und es ist ganz oft so, dass die Kinder dann den Eltern zeigen, wie man sich da verhält.
Ja.
Weil die Eltern oftmals schon ganz lange nicht mehr da waren oder da einfach nicht keine Routine haben oder auch dann nervös sind und kann man auch alles verstehen. Und die Kinder zeigen denen dann, so wird das jetzt hier gemacht. Und die strahlen dann eine große Ruhe, wie du das sagst. Also überhaupt nicht so, was man früher so befürchtete, dass das dann irgendwie nur Krawall gibt oder so, sondern ganz im Gegenteil. Tolle Sache.
Deshalb finde ich zum Beispiel zu sagen, also das, manche Menschen finden das komisch, wenn man sagt, das heilige Abendmahl. Aber ich sage das ganz bewusst immer, weil ich finde, das ist eben ein Moment, wo man nicht wie wir jetzt bei Kaffee und Keksen hier sitzt, einfach so, sondern das hat für mich so einen Moment, wo man das, den Alltag oder das Gewöhnliche, das Alltägliche auch ein Stück weit verlässt und dann etwas Besonderes erlebt. Und ich finde, diese Gegenwart Christi lässt sich tatsächlich auch durch so eine sinnliche Erfahrung wie ein bisschen Saft oder Wein und ein bisschen Brot nochmal wirklich spürbarer werden lassen. Und das meine ich gar nicht so im magischen Sinne, sondern wirklich spürbar einfach. Das ist immer schön.
Und dann gibt es ja diese Dinge, die dann immer so passieren, auch gerade in der Ausbildung. Ich muss dann immer wieder an ein Erlebnis bei uns aus dem Vikariatskurs denken. Da gibt es dann ja unter anderem dann auch diese praktische Ausbildung, wie man sich beim Abendmahl verhält, wie man korrekt die Liturgie ausübt und wie man sich dann bewegt. Und da gibt es ja, also es gab ja früher dann auch unglaubliche Festlegungen. Da war ja ganz genau geregelt, wie man sich dem Altar zu nähern hat, wie man sich dreht und wie man sich nicht dreht, was man tut und nicht. Und dann ist man natürlich auch nervös. Und eine Kollegin von mir aus dem Vikariat, die sollte dann in Bochum war das, glaube ich, in einer Kirche, dann da waren wir alle für diesen Tag zusammen mit unserem Ausbilder, die Abendmahlsliturgie feiern, nahm den Kelch, drehte sich um, guckte und sagte, Scheiße. Und dann meinte der Ausbilder, ja, das war jetzt nicht gut. dann brauchten wir erstmal eine Weile, um uns wieder zu fangen. Ja, was passiert war, sie hatte schlichtweg vergessen, den Wein in den Kelch zu füllen. Und sie hatte jetzt einen leeren Kelch in der Hand und da war für sie die Sache dann vorbei. Und ich meine, das hätte man ja relativ leicht und ohne, dass es irgendwer merkt, übergehen können. Aber da fehlt dann natürlich die Routine.
Also das ist ja, wenn man selten zum Abendmahl geht, manchmal passieren bei uns so komische Sachen. Und zum Beispiel hatte ich das einmal, man muss nicht aus dem Kelch trinken, wenn man das nicht möchte, aus hygienischen Gründen, sondern dann taucht man ja die Oblate in den Kelch ein und dann das eintinkt so. Und dann ist es manchmal so, dann geht man so rum und die Leute haben ihre Oblate in der Hand und einer hat die aber schon, weil er das wie früher macht, sozusagen gegessen, sieht aber alle anderen neben ihm, tauchen dann die Oblate ein und dann stehen Leute vor ihm und im besten Fall zucken sie die Schulter und sagen, ich habe keine Oblate mehr. Ich habe aber auch schon erlebt, dass sie sich den letzten Krümel aus dem wieder rausgepult
haben. Ja, und dann eintauchen. Oh. Und dann ist natürlich alles vorbei. Also, ja, aber das sind Verlegenheitssachen, weil man es einfach nicht so oft macht und dann auch nicht weiß, wie man sich da verhalten soll. Ich habe großes Verständnis für diese Menschen, aber es ist natürlich dann auch wirklich peinlich. Ne? Also, und da sind wir einfach als Pfarrerinnen und Pfarrer auch gefragt, den Moment auch so zu übergehen und zu meistern, dass es jetzt also nicht für alle anderen verdorben ist und dass aber auch die Ehre dieser Person da jetzt letztlich gerettet wird. Ne? Ja.
Ich kann das auch gut verstehen. Ich wollte mich darüber auch nicht lustig machen. Mir ging es nämlich selber so. Ich war bei meiner Konfirmation, geht man ja zum Abendmahl und dann war ich auch länger nicht, weil wenn man das nicht so übt oder so, das ist ja auch in jeder Gemeinde ein bisschen anders und dann weiß man nicht, wie machen die das jetzt und wo stelle ich mich jetzt hin und also am besten ist das mit dem Abendmahl am leichtesten, wenn man es öfter feiert, finde ich. Dann entwickelt man eine gewisse Routine, ist das falsche Wort, aber so eine Beziehung dazu. Dann kann man sich auf andere Sachen konzentrieren, aber auch früher dieses Gefühl, aus diesem Kelch trinken zu müssen, das fand ich auch immer extrem unangenehm, muss ich sagen. Es ist ja nicht immer schön, was da so, boah. Also, das ist nicht jeder. Manchmal trinkt man ja auch nicht gerne aus dem Glas eines anderen, ist einfach so. Gar nicht aus hygienischen Gründen, sondern das ist eben so ein Gefühl halt.
Und manchmal denkt man sich gar nichts Böses, ne? Als ich so, war ich da 15, 16, glaube ich. Eher 15. Habe ich mal eine Zeit lang so als Teenager so eine ausgemusterte Jeansjacke getragen, in die wir ganz viele Nieten reingehauen hatten. So, das war mal irgendwie für so einen Anlass und danach habe ich gedacht, das war so viel Arbeit, die ziehe ich jetzt auch weiter mal zwischendurch an. Und tatsächlich auch, dann war Sonntag und dann war Gottesdienst und es war Abendmahl und ich war in der Kirche und ich war, hatte diese Jacke an. Und dann war das Abendmahl und ich ging ganz stolz nach vorne. Und dann kam ein Presbyter zu mir und raunte mir was ins Ohr. Und ich dachte, willst du mich jetzt echt wegen meiner Jacke hier anmachen? Mhm. Nein, das war es gar nicht. Er meinte, ich dürfte gleich gerne kommen, aber ich sollte doch den Goldkonfirmanden die erste Runde überlassen.
Das ist, ja, genau. Verlegenheit gibt es auf beiden Seiten. Ich habe es auch mal erlebt, da ist ein Kollegen, der wollte, das, der wollte die, die Oblaten austeilen und dem ist da so eine Oblate am Talarärmel hängen geblieben. Das passiert eben auch schon mal. Dann fiel die runter und was, der hat dann mit dem Fuß, der hat den Fuß da drauf gestellt.
Ja.
Wollte nicht, dass, weil das ist eine ganz blöde Situation, dass einem peinlich ist, dass runtergefallen ist. Man möchte sich nicht bücken.
Aber das ist natürlich nicht Fuß weniger peinlich. Ja. Weil das alle sehen. Und das vergisst niemand.
Genau. Also insofern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man versucht, bei aller Heiligkeit beim Abendmahl doch ein entspanntes Verhältnis dazu zu haben und zu sagen, vielleicht kann man gar nicht so viel falsch machen und vielleicht ist man ganz in seinem Verhältnis ganz natürlich und kann sich dann mehr einlassen auf das Besondere, was da tatsächlich geschieht dann.
Ja, vor gar nicht so langer Zeit kriegten wir dann ja auch eine unglaubliche Mail der Landeskirche, hast du bestimmt auch gekriegt, wo es drin hieß, dass jetzt natürlich die, die jetzt eigentlich konfirmiert hätten werden sollen, aber das eben wegen Corona ausfallen musste, jetzt trotzdem schon am Abend mal teilnehmen dürften, was ich gar nicht so natürlich fand, weil ich dachte, wenn man schon so ein Brimborium darum macht, dass man erst am Abendmahl teilnehmen darf, wenn man konfirmiert ist. Warum darf man das dann jetzt auf einmal ohne Konfirmationsgottesdienst? Für mich, also wir bei uns in der Gemeinde dürfen ja auch schon Kinder in der dritten Klasse das tun, nach unserem Presbyteriumsbeschluss. Aber dann wird darauf hingewiesen, die dürfen das jetzt in jedem Fall um zwei Sätze weiter darauf hinzuweisen, dass man jetzt natürlich wegen der Corona-Ansteckungsgefahr im Moment gar kein Abendmahl feiern soll. Da dachte ich, wer hat diese Mail geschrieben und vor allem warum?
Ich glaube, manchmal möchte man es jedem recht machen. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder man fügt mit Copy und Paste einfach irgendwelche Textbausteine zusammen. Das kann natürlich auch mal passieren. Übrigens, bei uns sind Kinder schon, also das darf ja das Presbyterium entscheiden. Die Kinder müssen oder unterwiesen sein oder so. Das können ja auch die Eltern machen, sodass bei uns auch schon kleine Kinder dann zum Abendmahl kommen können und das auch gerne tun und ist wirklich überhaupt kein Problem. Ja.
Ja.
Also muss nicht, früher musste man echt, da hieß es immer, erst konfirmiert sein und dann durfte man. Das war auch falsch, glaube ich, weil eben aus diesen Gründen, die wir gerade besprochen haben, man muss sich auch ans Abendmahl gewöhnen. Und ich finde, man gewöhnt sich am besten dran, wenn man ein Kind ist und das wirklich miterlebt und das was ganz natürlich ist. Und dann hat man diese Scheu einfach nicht, glaube ich, später dann, dann ist das nicht so aufgeladen. Und noch das, ein Käffchen?
Was? Ich habe noch nicht mal alles. Ja, das geht ja heute in einem Tempo hier. lecker. Lars, du hast wieder einen Kaffee gekocht. Großartig.
Wunderbar.
Da nimmt auch der Pastor gerne noch einen Tiss. Gab es doch früher mal so Werbung in den 70ern. Wo auch der Pastor bei der Taufe keinen Kaffee nachnehmen wollte, weil der einfach nicht schmeckte. Es war eben nicht die bekannte Marke. Und kommt der gute Geist der Hausfrau und sagt, nimm doch mal diese Marke. Und dann plötzlich strahlt der Pastor und nimmt gerne noch einen Tess.
Ich kenne diese Werbung, die ist wahrscheinlich die gleiche Kaffeefirma, wo diese halben Tassen immer zurückgehen.
Ja,
Und die Frau da ganz bedröppelt ist. So ein ganzes Tablett mit halben Tassen nur noch. Also da zurückgeht, genau.
Ja, hier bleiben keine halben Tassen stehen, das ist hervorragend. Aber die Milch ist alle.
Nein!
Doch.
Oh nein, wenn ich die jetzt mal hole, ich glaube, das dauert zu lange.
Nein, das ist alles in Ordnung. Ich bringe die Kanne noch ein bisschen aus. Mehr Kaffee darf ich jetzt sowieso nicht. Sonst komme ich nicht an einem Stück nach Hause.
Das ist so rappelig, genau. Ja, wir kommen ja auch so ganz, ganz langsam nähern wir uns dem Ende sowieso. Es gibt neue Möglichkeiten, was die Gottesdienste angeht. Wir dürfen jetzt eigentlich, wenn wir am Platz sitzen, die Maske ablegen. Und zwar nur dann. Macht ihr das?
Also ich weiß es noch nicht, weil es ist bei uns ja so, wir haben den ganz seltenen Fall, der aber völlig legitim ist, dass bei uns nicht Pfarrerin oder Pfarrer, sondern ein anderes Mitglied des Presbyteriums den Vorsitz macht, was ich großartig finde, weil das unglaublich viel Arbeit ist bei uns dieser Presbyter sich dazu bereit gefunden hat, jetzt schon im zweiten Jahr das zu machen, also ohne sich überhaupt danach zu strecken oder so. Also es gibt ja auch Leute, die sowas machen, um dann so ein bisschen das Prestige zu genießen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und der macht das wirklich klasse. Aber in diesem Fall ist es jetzt eben so, meine Kollegin hier, Katja Jochum und ich, wir sind ja zu zweit in unserer Gemeinde, wir hatten das jetzt bei der Pfarrkonferenz mitbekommen, dass das jetzt in Nachbarkirchenkreisen, glaube ich, sogar schon so gemacht wird und dass wir das jetzt natürlich beschließen müssen und dann ins Schutzkonzept einarbeiten müssen, denn das geht ja erst, wenn das jeweilige Schutzkonzept wieder überarbeitet und vom Ordnungsamt genehmigt worden ist. Und da gingen wir beide so halb, ich glaube, meine Kollegin noch etwas mehr als ich, davon aus, dass wir das jetzt diesen Sonntag schon so machen können. Und ich hatte aber habe schon ein bisschen meine Bauchschmerzen dabei, weil man das ja eigentlich nicht macht, um die Leute zu ärgern oder noch zusätzlich zu drangsalieren, sondern weil man das ja schon macht, um die Menschen zu schützen. Und da hat unser Vorsitzender, finde ich, ganz mit Recht gesagt, ich möchte das nicht jetzt mal hoppla hopp zwischen Tür und Angel durch eine Mail am Wochenende entscheiden, sondern ich möchte, dass wir das besprechen. Und das hieße dann, dass wir das letztlich, weil wir erst nächste Woche wieder Sitzung haben, dass wir das dann auch erst nächsten Sonntag, so das Presbyterium das so entscheidet, auch machen können. Wie ist jetzt aber, du sagtest, der sowas weiß der Lars als Assessor natürlich, dass unser Antrag schon eingegangen ist und auch schon ans Ordnungsamt weiter ist. Und also dann muss ich jetzt gucken, was das Wochenende bringt. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich aber muss wirklich sagen, ich bin skeptisch, weil im Moment können wir uns ja wirklich freuen und da ist das, glaube ich, auch sehr risikolos, weil wir ja praktisch gar keine großen bestätigten Fälle im Mühlenkreis haben von Corona. Und dann ist die Gefahr, sich anzustecken, natürlich auch wirklich sehr gering. Aber letzte Woche Dienstag, glaube ich, ich habe es Mittwoch, meine ich, im Radio gehört. Letzte Woche Dienstag war der Tag, an dem weltweit bisher die allermeisten Neuerkrankungen an einem Tag stattgefunden haben. Okay. Das Virus ist überhaupt nicht besiegt oder müde oder irgendwie jetzt ausgeblendet, sondern aufgrund der vielen, vielen Schutzmaßnahmen, die wir hier gemacht haben und die Leute ja dann auch irgendwann sehr, sehr bedrückt haben, haben wir es geschafft, die Ansteckungsrate erstmal deutlich zu senken. Aber jetzt machen wir alles wieder auf und ich habe schon meine Sorgen, dass das ganz schnell wieder zurück ist.
Das kann durchaus sein. Also bei uns ist es so, wir haben eine Abfrage auch im Presbyterium gemacht und es gab Menschen, die dafür und Menschen, die dagegen waren. Es war beide mit guten Gründen, finde ich. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube, wenn wir mit Abstand sitzen und nicht singen und alle anderen Hygienemaßnahmen einhalten, das Infektionsrisiko nicht so hoch ist. Das glaube ich wirklich nicht. Man könnte es also tun. Aber ich möchte mich auch nicht hetzen lassen in der Frage, weil das ist immer so blöd. Das haben wir schon öfter gehabt, dass Gemeinden, die jetzt praktisch sozusagen lockerer damit umgehen, natürlich erstmal so vorbildhaft gelten. Ja, die machen das doch schon und warum ihr da noch nicht und so. Das finde ich eigentlich nicht. Also ob das jetzt in ein oder zwei Wochen sich lockert oder in drei und wir erstmal in Ruhe gucken, nochmal ein, zwei Wochen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, die Freiheit haben wir. Dann muss man aber sagen, vielleicht kann man es dann machen, weil das ist natürlich für viele Menschen, ich mag es auch nicht gern, wenn du dann eine Dreiviertelstunde sitzt, dann habe ich sehe viele Menschen und sieht das ja, wenn man selbst den Gottesdienst vorne als Pfarrer hat, wie manche Menschen doch so ihre Maske so nach vorne nehmen, mal kurz atmen.
Ist ja, anstrengend ist es und für gerade für ältere Menschen, genau. Die haben schnell Luftprobleme oder kriegen dann auch Kreislaufschwierigkeiten. Ich gönne denen das auch wirklich, aber ich möchte natürlich auf der anderen Seite, wie gesagt, im Moment sehe ich es auch als ganz unkritisch an, aber das ändert sich ja von Woche zu Woche, kann auch jetzt ganz schnell wieder losgehen. In der Tat habe ich einen Bekannten, der so im medizinischen Bereich arbeitet, der mir vor Tage gesagt hat, die ganzen Lockerungen, die im Moment stattfinden, sind aus Sicht einiger Mediziner, die er kennt, auch dazu da, damit sich die Leute wieder anstecken. Also damit die sich wieder anstecken, weil wir ohne eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung nicht weiterkommen. Und im Moment ist es so, dass die Ansteckungsrate so gering ist, dass diese ganzen eingerichteten Corona-Notfallzentren und so überhaupt nicht gebraucht werden. Dass da eben dann schon wieder überlegt wird, Kurzarbeit, bauen wir das wieder zurück. Wir haben ja schließlich auch die normalen Medizinfälle. Und dann eben gesagt wird, wir kommen, solange es einen flächendeckenden Impfstoff nicht gibt, kommen wir nicht um Ansteckungen drumherum.
Also gehört habe ich das auch schon mal, wobei ich mich frage, ob das nicht teilweise auch ein bisschen Verschwörungstheorien sind. Wir wissen es nicht.
Man kann es nicht sagen.
Man kann es nicht sagen.
Aber ich glaube, ein Körnchen Wahrheit ist schon dran.
Also, genau,
ich glaube,
die es ist auf Feuer.
Genau, Verschwörung! Ah! Wo ist mein Aluhut? Nein, also es ist ja wirklich so, vieles von dem wird gemacht, weil die Menschen jetzt sagen, jetzt geht's doch alles wieder und jetzt wollen wir aber auch unser altes Leben zurück.
Genau.
Ja, und das ist auch absolut statthaft und zu verstehen. Und jetzt müssen die Politiker, möchte auch kein Politiker sein, der das entscheiden muss.
Ich auch nicht.
Jetzt müssen die alle wieder entscheiden, Lockerungen, ja oder nein. Wenn sie sagen, nein, das bleibt, dann meutern die Leute. Wenn sie sich anstecken, meutern sie auch. Was willst du richtig machen? Ne?
Vielleicht werden wir nächste Woche schon neue Erkenntnisse gewonnen haben. Wir werden es euch gerne sagen. Wir müssen uns langsam verabschieden von unseren lieben Hörerinnen und Hörern.
Ja, du hast heute noch viel vor. Ich auch. Ich hab noch nicht mal mit der Predigt angefangen.
Nein.
Ja, doch. Da machen wir jetzt keinen Fass auf. Aber nee. Das ist, wenn man so doch, sagen wir mal, 25 Jahre so in diesem Dienst ist, dann hat man eigentlich über sehr viele der liturgischen vorgeschlagenen Texte schon mal irgendwann gepredigt und hat zumindest schon mal so ein Grundkonzept oder so, sagen wir mal, dass man nicht von null auch bei der Exegese wieder anfangen muss. Aber über diesen Text, der jetzt am Sonntag dran ist, habe ich noch nie gepredigt. Und ja, Spoiler, Cliffhanger, ne? Kommen Sie am Sonntag doch einfach mal zum Gottesdienst.
Ja, sehr gerne.
Wenn Sie noch reinpassen, weil wir haben ja nach wie vor die Sicherheitskonzepte, Schutzkonzepte mit maximaler Personenzahl. In Eidinghausen übrigens jetzt seit letzter Woche auch 75, nicht mehr 65.
Ich glaube, da wird noch ein Plätzchen frei bleiben. Wir werden sehen. Also kommen wir zuhauf.
Ja, und so. Bleibt uns gewogen.
Ja, bleibt uns gewogen, bleibt behütet und wir sagen, ach, ihr könnt uns immer noch teilen, linken,
unbedingt
melden, freuen wir uns immer über Rückmeldungen.
Ich glaube, so 2-3 hören uns gar nicht mehr.
Echt?
Ja, aber ich meine, dafür sind wahrscheinlich deutschlandweit Tausende, die uns noch gar nicht kennen und so. Und dann, nein, wir haben immer noch eine große Fangemeinde, aber sie ist nicht mehr ganz so groß, das kann man so sagen.
Hat jetzt auch was anderes zu tun, genau.
Ja, genau, das ist sicherlich ein ganz normales Ding. Und ja, da können wir natürlich nur sagen, wenn unsere Zuhörerzahl irgendwann mal so groß ist, dass wir beide im Grunde zusammen schon mehr sind, dann hören wir auch auf. Oder?
Ich glaube, da sind wir noch lange nicht.
Nee, das ist mir doch. Also es sieht noch ganz gut aus.
So, also, ein schönes Wochenende. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.